Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Montag. Deshalb gibt es eine neue Folge Moon Talk hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen über Woche Nummer 3 in der NFL. Wir sprechen über die Woche der Underdogs. Wir sprechen über weitere Überraschungen. Woche 2 waren noch nicht genug Überraschungen. Woche 3 hatte noch ein paar mehr im Angebot. Wie viele Außenseiter haben jetzt letztendlich gewonnen? 8 oder so?
7. 7 haben straight up gewonnen. Also Außenseiter heißt in dem Fall, nur weil es auch einige Verwirrungen gab, weil ich den Tweet gestern auch gemacht hatte, nicht unsere Außenseiter, wen wir als Außenseiter sehen, sondern Buchmacher Underdogs haben 7 gestern straight up gewonnen. 0 und 2 Teams, also Teams, die mit 0 und 2 in diesen Spieltag gegangen sind, waren gestern 6 und 1. Das einzige Team, das verloren hat, waren die Titans. Die Panthers haben als 5,5 Punkte Underdog mit 14 Punkten Vorsprung gewonnen. Die
Packers das ist aber keine Überraschung, ehrlicherweise.
Natürlich,
dieser Upset wurde hier gecallt.
Absolut. Die Packers als 3 Punkte Underdog in dieses Spiel gegangen gegen Tennessee. Wo wahrscheinlich so die viele Zweifel hatten, ob diese Sache mit der Quarterback-Situation, ob sie das noch mal so hinkriegen. Gewinnen mit 16 Punkten Vorsprung. Und die Giants als 6,5 Punkte Underdog gewinnen mit 6 in Cleveland. Also, ja.
Es war wirklich wild, was wir da gestern angeboten bekommen haben. Es sind außerdem ein paar heiße Aktien ganz schön runtergekühlt worden, wie die der Bucks Offense, sprechen wir gleich drüber, wie die der Saints Offense. Und ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet, es gab diesen einen Upset, der hier gecallt wurde und es ist wirklich das denkbar Schlechteste für Bryce Young passiert. Ja. Denn Andy Dalton hat ein verdammt gutes Spiel gemacht.
Ja, wir haben knapp 50 Spiele bisher gespielt in dieser Saison, die ja jetzt nicht bisher sehr mit Offense glänzt, diese Saison.
Nee.
Andy Dalton ist der erste Quarterback dieses Jahr, der in einem Spiel 300 Yards und 3 Touchdowns hatte.
Wer hat das nicht erwartet, ist die Frage, vor der Saison, in Woche 3?
Komplett. Also die Offense war ja nicht nur funktional auf einmal mit einem funktionalen NFL-Quarterback, was Bryce Young aktuell einfach nicht ist. Vielleicht wird das irgendwann, aber aktuell ist das einfach nicht. Sondern sie waren ja richtig gut. Also sie haben den Ball ja wirklich gut bewegt. Klar, das Spiel hilft jetzt dem Trade-Value von Bryce Young nicht unbedingt.
Überhaupt nicht.
Aber es unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, warum sie diesen Move machen mussten. Also der offensive Kader ist längst nicht so schlecht, wie das jetzt mit Young die ersten beiden Spiele aussah. Gerade über die Pass-Protection hatten wir ja noch gesprochen in der Preview, dass es die Pass-Protection besser ist als letztes Jahr. Und das ist dann natürlich umso schlechter ist, wenn Young dahinter noch wackeliger aussieht als vergangene Saison. Und dann kommt eben so ein Veteran-Quarterback rein. Wir alle wissen, was Andy Dalton ist. Wir haben ähnliche Beispiele. Andy Dalton-like, Sam Darnold zum Beispiel, Baker Mayfield, nicht unbedingt diese Woche, aber generell seit er in Tampa Bay ist. Und dann hast du auf einmal eine Offense, die halt klickt und die funktioniert. Und der Unterschied ist halt dann schon, selbst von zu so einem Mid-Level-Veteran-Quarterback, ist einfach schon riesengroß.
Ja, und vor allem zu einem erfahrenen Quarterback. Also vielleicht müssen wir aufhören, damit diese jungen Quarterbacks immer wieder ins kalte Wasser zu werfen, obwohl sie noch nicht ready sind. Da gibt es jetzt so viele Beispiele von guten Talenten, die dann krachend in der NFL gescheitert sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer am fehlenden Talent oder an der fehlenden Qualität lag. Es braucht halt einfach Zeit. Und früher war es ganz anders. Da hast du jemanden in der ersten Runde gepickt und es war klar, dass er erstmal noch nicht spielt oder halt später. Ja, aber vor allem der zweite und der dritte Touchdown von Andy Dalton, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch die an. Einer mit so viel Touch, das müsste der zweite gewesen sein, der andere so präzise in so ein kleines Fenster. Das waren einfach schon richtig gute Würfe.
Mhm. Ja, die macht halt Young im Moment auch einfach nicht.
Und er wird den Ball halt auch rechtzeitig los. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Dann hatten wir noch den im späten Slot den absurden Kollaps der 49ers. Also zu keinem Zeitpunkt wirkten die Rams so, als könnten sie dieses Spiel gewinnen und am Ende haben sie es gewonnen. Und niemand weiß wie.
Ja, und jetzt
Matthew Stafford weiß wie, weil er war federführend, würde ich behaupten, aber trotzdem aus dem Nichts eigentlich.
Also auch einer dieser großen Upsets. Ich glaube, die Rams waren am Ende irgendwie 6 Punkte Underdog oder sogar 6,5 Punkte Underdog in diesem Spiel und gewinnen es auch einfach straight up. Klar, Verletzungen bei den Niners, ja, will gut. Ich hier nicht als Argument anbringen.
Also gegen alle Gegner Rams. Gerne, nicht gegen genau. Die Rams.
Genau, also Kittle hat ja dann auch nicht gespielt. McCaffrey und Debo wussten wir vorher, dass die nicht spielen würden. Jawan Jennings hatte ein Monsterspiel. Purdy hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber dann hatten sie halt irre viele Drops, auch spielentscheidende Drops. Der von Bell ganz am Ende allen voran, klar. Wo man dann sagen kann, okay, das läuft wahrscheinlich anders, wenn die Starter alle drauf sind. Aber auch ein Brandon Ayuk, der ja einer dieser Starter ist und der drauf war, immer noch irgendwie shaky. Es sind aber auch ein paar strukturelle Sachen, die ein Thema bleiben werden oder ein Thema bleiben könnten über die weitere Saison. Die Niners haben einfach keine verlässliche Run-Defense. Gerade innen, da sind sie einfach nicht gut gegen den Run. Ihr eigenes Run-Game ist okay, aber nicht so konstant, wie man sich es vielleicht erhoffen würde. Gerade eben gegen eine Rams-Front, wo wir letzte Woche gesehen haben, wie die Cardinals über die drüber gelaufen sind. Trent Williams hat sich dann auch noch verletzt. Das hilft natürlich nicht, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass sie mit vor allem dieser 14-0-Führung, die sie ja relativ schnell hatten, da habe ich schon so einen halben Haken eigentlich dahinter gemacht, hinter dieses Spiel. Da habe ich nicht gedacht, dass da noch irgendwas passiert. Und dann natürlich Special-Teams-Fehler. Das verschossene Field-Goal, der lange Punt-Return, der überhaupt diesen Rams-Sieg ermöglicht. Also letzte Woche bin ich noch aus diesem Spiel gegangen von den Niners gegen Minnesota, das sie auch verloren haben. Und fand, ja, die Niners haben den Ball gut bewegt. Okay, es waren halt letztlich zu viele Big-Plays, die sie abgegeben haben oder zugelassen haben. Und das war der Unterschied in dem Spiel. Hier war ich jetzt schon so ein bisschen, das war schon so ein Spiel, wo was einerseits auch fluky war, aber andererseits auch so ein paar strukturelle Probleme, glaube ich, nochmal unterstrichen hat. Allen voran diese Interior Defensive Line. Trotzdem bin ich immer noch relativ entspannt bei San Francisco. Also diese Teams, die eigentlich gut sind, die auch offensiv gut spielen, aber früh in der Saison manchmal Spiele so ein bisschen wegschenken, weil eben fluky Sachen passieren, weil blöde Fehler passieren. Meistens kriegen die dann auch ganz gut den Turnaround wieder hin.
Ja, und das war ja ein gutes Learning auch für dich, ne? Weil es gibt einen Grund, warum ich mir irgendwann abgewöhnt habe, sowohl im Football als auch in Fußballspielen vor dem Ende des Spiels ein Urteil zu einem der Teams zu twittern. Die Refs, wie gesagt, sahen lange nicht danach aus, als würden sie hier eine Chance haben.
Ich habe mir kurz überlegt, auf was wieso denn jetzt für mich? Also ich meine, ich dachte, die Niners gewinnen.
Die Person, die in der ersten Halbzeit die Rams abgeschrieben hat, öffentlich. Da musste ich leider noch thematisieren. aber ja, wie gesagt, wenn ich twittern würde, was ich mir abgewöhnt habe, hätte ich es wahrscheinlich auch getan. Lass uns aber über das Sunday Night Game sprechen. Die Atlanta Falcons verlieren gegen die Kansas City Chiefs, weil am Ende die Chiefs immer gewinnen. 22-17, das dritte Spiel in Folge, dass die Chiefs gewinnen, aber dann erst ein Spiel, das erst in den letzten Sekunden entschieden wird, zugunsten der Chiefs. Auch hier mussten sie wieder ordentlich dafür ackern. Und sie brauchten auch hier wieder so ein bisschen Glück, beziehungsweise Big Plays im richtigen Moment, diesmal von der Defense, dieses Mal von Nick Bolton, der Schlimmeres verhindert hat, kurz vor Schluss. Aber so richtig rund läuft das noch nicht bei den Chiefs.
Nee, und wir müssen mit der Offense anfangen, glaube ich, weil die Defense hat sie ja letztlich gerettet. Dann, das eine Player schon angesprochen, generell die Defense, die dann deutlich besseren Zugriff bekommen hat. Mahomes über die ersten beiden Wochen hat er schon die niedrigste Average Depth of Target. Also kein Quarterback hat im Schnitt den Ball so kurz geworfen wie Mahomes. Das ist eine Offense, in meinen Augen mittlerweile muss man, das finde ich so sagen, mit mehreren Fragezeichen, die auch die Struktur betreffen, weil sie kein konstantes Run-Game haben, jetzt ohne Pacheco umso mehr. Und Defenses geben ihnen nicht die Shot-Plays. Und dann muss sehr, sehr viel underneath funktionieren, wo aber Travis Kelce nicht mehr dieser Faktor ist, der mal war. Die Chiefs können Kelce nicht mehr wie früher mal isolieren auf einer Seite der Formation und dann damit rechnen, dass der 1 gegen 1 konstant gewinnt. Das macht er einfach nicht mehr. Gegen die Falcons war das auch wieder ein mega Struggle. Mahomes hatte eine Completion, glaube ich, über mehr als 15 Yards Downfield. Der Großteil dieser Offense spielt sich aktuell zwischen minus 5 und plus 5 Yards rund um die Line of Scrimmage ab. Und das ist einfach anstrengend. Und ich weiß nur, dass wir nach Woche 1, nach dem Opener gegen die Ravens, gesagt haben, boah, mit Xavier Worthy, man sieht, wie mehr Räume entstehen und das ist alles runder und das sieht irgendwie viel, viel besser aus. Das hat sich ziemlich schnell wieder relativiert. Letzte Woche war ähnlich extrem, aber gegen die Falcons jetzt auch wieder ganz viel kurz, ganz viele Screens, viele Pässe hinter die Line of Scrimmage. Und Mahomes hatte auch kein gutes Spiel, fand ich. Also die Interception in der Red Zone, einfach ein totaler Floater, den Justin Simmons easy abfängt. So ein Wurf, den wir eigentlich von Mahomes nicht kennen. Aber er hatte letzte Woche auch so einen Pick gegen die Bengals, wo er einen Linebacker über die Mitte nicht sieht. Und hatte davor, schon vor dieser Interception, jetzt am Sonntagabend, schon einen relativ riskanten Wurf Richtung Xavier Worthy in die Endzone. Also wir kriegen noch dazu dann so ein paar uncharakteristische Fehler von Mahomes. Kelce eben weiterhin kein wirklich prägender Faktor. Der Offense fehlt ein verlässliches Run-Game ohne Pacheco und natürlich noch mehr, der beste Runner, den sie haben. Und dann ist im Endeffekt nur noch Rashee Rice. Also Rashee Rice ist im Moment die offensive Lebensversicherung. Hier auch wieder 12 Catches, 110 Yards. Von diesen 110 Yards 75 nach dem Catch.
Ja.
Also das Profil ist ähnlich, würde ich sagen, wie letztes Jahr. Viele kurze Pässe, viel Production nach dem Catch. Es sieht ein bisschen variabler aus, finde ich. Er hatte letzte Woche ja den langen Touchdown gegen die Bengals. Und wenn man die Offense sich anguckt, auch schaut, wo Mahomes hingeht mit seinen Reads, wen sie freischieben wollen. Rashee Rice ist die klare Nummer 1 in dieser Offense. Und dann gab es auch ein paar schöne, tiefere Crosser, wo Mahomes ein paar gute Bälle auch hinbringt. Aber ich finde, wenn du insgesamt diese Offense einfach anschaust, die letzten beiden Spiele, das ist eine Offense, die doch einige Fragezeichen hat.
Ja, also es ist, wie du sagst, diese Vertikalität fehlt halt. Und ich glaube, das ist also da wurden wir auf die falsche Fährte gelockt, weil Explosivität ist nicht gleich Vertikalität. Weil explosiv, insofern finde ich die Offense schon, dass ja Plays gemacht werden. Das haben wir ja mit Xavier Worthy gesehen. Der ist ja explosiv. Dann sieht man auch mal explosive Plays, aber wenn er damit hinter der Line of Scrimmage anfängt, explosiv zu sein, mir fehlen diese explosiven Big Plays. Weil du hast sie zwar angesprochen, diese etwas tieferen Crosser, ja, aber wie oft hat Mahomes den Ball denn überhaupt lang geworfen, weit geworfen?
Ja, eben, das ist nicht viel. Also, und deswegen kommt
es wird gar nicht versucht.
Genau, und das ist für mich eben mehr ein strukturelles Problem der Offense aktuell. Ja. Ich weiß nicht, warum sie da so einen Wert drauf legen. Weil einerseits können wir ja sagen, und das ist auch fair, seit Jahren eigentlich, dass wahrscheinlich keine Offense die letzten, weiß ich nicht, 3-4 Jahre, sagen wir mal 3 Jahre, so viel Too-Deep-Coverages bekommt, so viel Coverages, wo der Fokus ganz klar drauf ausgelegt ist, ihr schlagt uns nicht tief. Aber wir reden ja auch nicht jetzt davon, dass es irgendwie jedes Spiel 3 50-Yard-Bomben sein müssen, sondern mehr diese Production in dieser 12-15-Yard-Range, in diesem Bereich des Feldes. Und das fehlt mir eben. Und ich glaube, das kann man nicht einfach nur damit argumentieren, naja, Defenses lassen es halt nicht zu gegen Kansas City. Sondern ich finde schon, man hat den Eindruck, dass Andy Reid im Moment auch so spielen will, mit wirklich sehr, sehr viel Quick-Game, sehr, sehr viel Kurz. Und sie haben ja dann auch Phasen, auch gestern in dem Spiel, wo das einen richtig guten Rhythmus findet, wo die Receiver mal schnell 7, 8, 9 Yards Tiefe gewinnen, Ball ist raus, bevor der Receiver den Cut setzt. Und dann kann das sehr effizient auch sein. Also das habe ich auch gestern in dem Spiel mir wieder rausgeschrieben. Ich denke eben, mit dem Zusatz, dass man einfach bei den Chiefs sagen muss, also zum einen, sie stehen 3-0, wir reden hier immer
noch über
den Sieger des gestrigen Spiels. Und zum anderen haben wir eben letzte Saison auch gesehen, dass die Offense lange gestruggelt hat und dann in den Playoffs konnten sie den Schalter umlegen. Das muss man bei Kansas City einfach dazu sagen. Aber diese Art zu spielen eben ohne konstantes Run-Game, mit Kelce noch mal weniger involviert als letztes Jahr in der Regular Season, das ist dann einfach eine relativ zähe Nummer insgesamt.
Ja, trotzdem muss man halt bilanzieren und Chiefs-Fans werden das jetzt auch gerade denken, was wollen die beiden? Wir sind zweifacher Champion nacheinander und wir stehen jetzt schon wieder 3-0. Ja, wir haben zwar vielleicht die ersten 3 Spiele mit einer Punktedifferenz von 13 Punkten mehr als die Gegner gewonnen unterm Strich. Also wirklich das Minimalste sozusagen dafür getan. Aber trotzdem, man steht 3-0 und alles andere kann man entwickeln. Und vor allem fällt es nicht ganz so ins Gewicht, wenn die Offense jetzt nicht so. Also es ist eher so eine Offense, die man unter einem späten Drew Brees erwartet hat, würde ich sagen.
Ja.
Also weißt du?
Ja,
es sieht nicht schon, nach einer Patrick Mahomes Offense aus. Und das stört mich, glaube ich, am meisten, dass wir wissen, was da möglich sein müsste, wo das Potenzial dieser Offense ist, was mit diesem Quarterback möglich ist und dass wir das eben nicht zu sehen bekommen. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Und ja. Ich denke, ich bin immer noch der Meinung, gerade mit der News, die wir ja, wann war es, letzte Woche hatten, dass Marquise Brown in der Regular Season wahrscheinlich gar nicht spielen wird. Ich bin wieder an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, Kansas City sollte irgendwas auf dem Trademarkt noch machen.
Ja.
Also irgendwen da reinholen, der ein bisschen Dynamik reinbringt. Also Rice ist ja ein super Receiver, gerade nach dem Catch, und hat eine klar definierte Rolle, die er sehr gut ausfüllt in dieser Offense, die elementar wichtig ist für diese Offense, weil er ist der Einzige, der konstant über die Mitte des Feldes Plays macht. Aber Rice ist ja auch trotzdem noch ein sehr spezifischer Receiver und auch nur einer. Ihnen fehlt ja, also wer ist der andere Receiver, der konstant 1-gegen-1 für sie gewinnt? Kelce ist es nicht mehr. Juju hat jetzt 1-2 Plays gestern gehabt, aber ist es ja auch nicht wirklich. Worthy haben wir einfach gesehen, ultra, also kannst du noch nicht wirklich einplanen, ultra up and down, ultra inkonstant, hat mal Highlight-Plays, taucht dann aber auch für ganz, ganz weite Strecken wieder ab. Die bräuchten, und wenn es eben nur jemand wäre, der in diesem, eben gar nicht jetzt so ein, weiß ich nicht, ein Ex-Receiver oder sowas, sondern die bräuchten jemanden, der noch mehr in dem Bereich des Feldes, in dem Kelce eben so lange so stark war, auch gewinnen kann. Und ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, ob es da Optionen geben wird. Aber so jemanden bräuchte diese Offense dringend, weil im Moment ist es halt wirklich Rashee Rice und dann viele Fragezeichen dahinter und viel zähe Production von der Offense.
Will nicht T. Higgins noch gehen?
Was?
Will nicht T. Higgins noch gehen?
Die Bengals würden, glaube ich, eher würden sie ihn bezahlen, als ihn nach Kansas City zu trainen. Nee, ja, aber ich glaube,
aber der erste Name, der mir eingefallen ist auf die Jobbeschreibung.
Also, wenn ich im Kopf hatte, so ein bisschen, weniger spektakulär vielleicht, aber ich glaube, für die Rolle, die sie bräuchten, und insbesondere, falls es heute Abend die Jaguars verlieren sollten und 0-3 gehen, Evan Ingram. Evan Ingram wäre für mich so der vielleicht das, was Kelce, natürlich nicht auf dem Level, aber was Kelce strukturell, die Rolle, die er hatte in dieser Offense die letzten Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Dynamik wieder ausfüllen kann.
Ja. Letztendlich ist es alles wurscht, wenn die Defense so spielt, wie sie gespielt hat. Wenn die Defense vor allem mit der Front so dominieren kann, wie sie es dann insbesondere in der zweiten Hälfte gemacht haben. Es waren am Ende nur, lass mich nochmal nachchecken, ja genau, 2 Sacks. Aber mein Gott, stand Kirk Cousins unter Druck. Mein Gott, haben die den Run verteidigt. Ja. Bijan Robinson am Ende mit 1,9 Yards pro Run. Das ist halt dann etwas, das ist dann halt eine Qualität, die du als zweimaliger Champion, der das dritte Mal gewinnen will, auch haben musst. Und wenn du damit dann am Ende die Spiele trotzdem gewinnst und die gegnerischen Offenses so Probleme bekommen, wie es die Falcons dann irgendwann gemacht haben, dann kann man das verkraften, dass die Offense noch nicht ganz so klickt.
Ja, also war ganz klar das beste Spiel vom Chiefs Pass Rush bisher dieses Jahr. Ultra viel Druck, was ich nicht unbedingt gedacht hatte. Generell, dass die Line of Scrimmage so gewinnen in diesem Matchup. Du hast gesagt, Atlanta konnte den Ball auch nicht laufen. Es war ja wirklich passend, dass so der Schlussstrich eben dieses Nick Bolton-Play war.
Der ja vorher schon mehrere dieser Plays hatte.
Genau, bei 4-1 dann ja auch wirklich nicht mal knapp, sondern irgendwie 2-3 Yards im Backfield. Bijan Stopp.
Also das Pressure Play. Ja. Wollen wir ganz kurz über dieses Play und den Call auch dafür sprechen? Ja. Weil, also du kannst das komplette Spiel mit Bijan kaum laufen. Kirk Cousins, finde ich, hat gemessen an den Umständen, dass er immer sehr schnell den Ball loswerden musste, ein relativ gutes Spiel gemacht, bis auf ein paar ungenaue Pässe. Und du schaffst es wirklich nicht, da durchzukommen, dich da durchzuarbeiten. Und dann callst du so ein, ja, was war das, so ein Outside-Zone-Run, wo dann auch die Zuteilung überhaupt, wo die Zuteilung dann überhaupt nicht passt. Bolton kommt ungeblockt durch. Und das nach dem ganzen Spiel, was wir vorher schon gesehen haben, das habe ich halt gar nicht verstanden.
Ja, gab ein paar merkwürdige Runs nach außen gestern in Situationen, in denen ich das nicht so ganz nachvollziehen konnte. Bears-Fans, fühlt euch angesprochen. Nein, ich bin voll bei dir. Also es war ja, Atlanta hat ja diesen Opening Drive, der richtig gut aussah. Waren wieder viel Under Center, viel Under Center Play Action auch gehabt. Darnell Mooney sieht wie ein richtiger Faktor in dieser Offense einfach. Aber was heißt, sieht aus? Er ist ein richtiger Faktor in dieser Offense. Sie kriegen den Touchdown mit einem Coverage Bust der Chiefs, wo zwei Verteidiger, ich glaube, mit Bijan nach innen gehen. Keiner übernimmt Drake London nach außen, der ist komplett offen in der Endzone. Und dann zwei Drives später haben sie den zweiten Touchdown eben mit diesem Big Play von Kyle Pitts. Übrigens, toller Snap von Bijan in Pass Protection. Bei dem Play, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das nochmal an in der Wiederholung, was Bijan da den Blitzer übernimmt. Aber das war's dann eben. Danach kam quasi nichts mehr. Danach haben die Chiefs defensiv die Tür zugemacht, haben kaum noch was zugelassen. Wir haben diese 2 Turnover und Downs letztlich für die Falcons am Ende. Und ich glaube, da ist dann schon auch die Formel relativ simpel. Ich bin bei dir, Cousins hat das über weite Strecken, fand ich, auch gut gemacht, gerade wenn man bedenkt, wie viel er unter Druck stand. Aber wenn Atlanta den Ball nicht laufen kann und die Defense konstant Druck machen kann auf den Quarterback, dann können wir von dieser Offense nicht wahnsinnig viel erwarten. Und das war mehr oder weniger die Geschichte ab dem 4. Drive, den Atlanta in diesem Spiel dann hatte. Es war nicht nur die Front für mich. Ich fand auch, was so die Targets dann anging, war einfach alles ultra contested. Sie haben viel, viel mehr, also jeder Wurf von Cousins gefühlt war irgendwie schwierig. Sie haben dauernd es geschafft, diese Passfenster ganz, ganz klein zu halten. Und die Interception, die er dann hatte, war wieder gegen Heavy Pressure auch. Hatte er in Woche 1 auch schon welche gehabt, wo er gar nicht die Wurfbewegung richtig durchführen kann. Das hat Kansas City dann da in dem Fall noch mal 3 Punkte vor der Halbzeit geschenkt, weil sie dann noch mal in Field-Goal-Range kam. Ja, meine Meinung zu den Falcons hat sich nicht großartig geändert mit dem Spiel, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt klare Wege, wie Atlanta Spiele gewinnt. Und wir wissen aber auch, wie man sie schlagen kann. Und ich hätte nicht gedacht, dass Kansas City das schafft, sie mit der Defense so eindimensional zu machen, offensiv. Mhm. Aber wenn du das hinkriegst gegen Atlanta, dann hast du auch eine gute Chance, die da zu besiegen.
Am Ende, wie gesagt, die Chiefs 3-0. Und das Gleiche gilt auch für die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings sind die Überraschungsmannschaft, die in Woche 3 nicht verkackt hat. Wenn man das mal so klar formulieren will. Also, ich denke da eben vor allem an die Saints und die Bucks, die das eben nicht geschafft haben, über Woche 3 hinweg zu retten und dann auch noch gegen einen richtig starken Gegner und dann auch noch nicht mal ansatzweise knapp. 34-7 gewinnen die Vikings gegen die Houston Texans, weil die Vikings Defense weiterhin die NFL terrorisiert. Um genauer zu sein, haben sie Brock Purdy letzte Woche terrorisiert und jetzt auch noch CJ Stroud. Also nicht die schlechtesten Quarterbacks. Du hast nicht die schlechtesten Teams geschlagen, ganz im Gegenteil. Du hast zwei Contender hintereinander besiegt, du hast zwei Shanahan-Offenses limitiert, die eigentlich richtig gut sind und damit stehen die Vikings 3-0. Das ist schwer beeindruckend, vor wie große Probleme gegnerische Quarterbacks, gegnerische Offenses und insbesondere Offensive Lines auch gestellt werden.
Ja, und ich würde es hier, also du hast natürlich völlig recht, die Purdy und die Niners hier anzubringen, aber ich würde sogar noch mal ein bisschen untertrennen, die zwei Spiele, weil das für mich noch mal ein Next-Level-Spiel von der Vikings-Defense war. Jetzt wird mancher Vikings-Fan bestimmt sagen, die waren doch letzte Woche auch schon richtig, richtig gut. Ich fand aber nicht, und wir haben ja auch über das Spiel gesprochen, ich fand nicht, dass sie down für down stark waren gegen San Francisco letzte Woche. Die Niners haben den Ball, fand ich, relativ gut bewegt. Aber gegen die Niners waren sie extrem gut, was Situational Plays einfach angeht. Also in der Red Zone, Third Down, Fourth Down, die Turnover. Also es waren wirklich so Big Plays, viel entscheidende Plays in entscheidenden Momenten, wo die Defense oft gewonnen hat. Und da bin ich dann immer sehr, sehr zögerlich, darauf eine Prognose aufzubauen, weil das dann doch eher wackelig in der Regel ist. Gegen Houston, fand ich, hatte das deutlich mehr Substanz. Also einerseits, klar, sie kriegen auch hier den schnellen Turnover, erster Pass von CJ Stroud, also der erste Pass war eine Penalty, der zweite dann, der zählt sozusagen, ist intercepted, weil der Ball abgeblockt wird an der Line of Scrimmage und zu Kamu Grugier-Hill fällt, der den abfängt, der generell ein super Spiel hatte, der musste für Ivan Pace starten, der verletzt ausgefallen ist, und Grugier-Hill fängt diesen Ball ab. Und dann haben wir von Minnesota gesehen, dass sie irre gut sind darin, Spiele schnell wegzuverwalten. Also, dass sie dann, wenn der Gegner offensiv Fehler macht, Turnover macht, ihnen kurzes Feld anbietet, dann bestrafen sie das mit ihrer eigenen Offense und lassen dann den Gegner nicht mehr rein in so ein Spiel. Und man muss hier dazu sagen, die Texans-Offense hat sich selbst nicht geholfen. Es waren unfassbar viele Penalties, vor allem in kritischen Momenten. Also gleich das erste Play vor der Interception hat Stroud Collins eigentlich für einen 17-Yarder, schöner Drive-Opener, Offensive Holding bringt den zurück. Und dann kommt eben erst dann 20 und diese abgefälschte Interception. Und das hat sich durchs ganze Spiel so gezogen. Laremy Tunsil allein hatte, glaube ich, 5 Penalties. Sie haben konstant False Start, Illegal Formation Penalties bekommen. Sie haben, selbst wenn sie einige Male eben wie bei diesem allerersten Pass Plays gemacht haben, kamen die wieder zurück. Wenn sie Third Downs converted haben, kamen die wieder zurück. Und dann war es auf einmal in 3. und 12, 3. und 15. Ja. Wir hatten ja, das war unser Spiel in der Übertragung, wir hatten mit Kilian Zierer vor dem Spiel und in der Halbzeit gesprochen, der für die Texans spielt, Offensive Lineman ist. Und der hat auch gesagt uns, dass es so ein bisschen dieses Jahr was ist, worauf die Liga spezifisch Wert legt, eben gerade mit den False Starts, die halt tricky sein können, wenn man auswärts spielt, wenn man mit dem Silent Count arbeitet. Und diese Strafen waren einfach oft Drive-Killer für Houston. Ja. Houston war super viel in langen Third Downs dann. Und da kannst du gegen diese Vikings-Defense kaum bestehen. Was ich wieder stark fand, Minnesota am Boden, sie haben am Boden nichts zugelassen. Haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen gehabt, Texans, also dieses Woche 1 Spiel gegen die Colts am Boden, ja, sollte man nicht überbewerten, weil das gegen Chicago dann auch schon doll war.
Jetzt dann auch noch ohne Mixen. Aber grundsätzlich die komplette Texans-Offense, weil, erinnere dich an letzte Woche, da haben wir es noch versucht, positiv zu formulieren und gesagt, ja, so hoch, wie man halt springen muss, als gutes Springpferd. Hatten schon gegen die Bears-Defense Probleme. Klar, gegen die Vikings-Defense, das passt jetzt ins Bild. Das scheint eine der besten Defenses der Liga zu sein. Stand jetzt. Da kann man Probleme haben, aber ist da vielleicht was im Argen, was man im Blick behalten sollte, außer das Run-Game?
Da bin ich noch nicht an dem Punkt jetzt, aber ich würde schon gerne sehen, dass sie noch mehr den Schritt machen, die Offense CJ Stroud in CJ Strouds Hände zu geben. Und das war hier in dem Spiel letztlich, ich weiß nicht, wie viel du aus dem Spiel mitnehmen kannst, was die Texans angeht. Weil wenn du eben, wie gesagt, permanent in langen Third Downs bist, Strafen deine Drives killen, letztlich du gar nicht, also Houston hat es ja nie geschafft, in irgendeinen Rhythmus zu kommen, was teilweise natürlich auch an der Vikings Defense lag, aber sie haben halt 11 Strafen in diesem Spiel gehabt. Und das, ja, also da ist es halt dann irgendwann super schwer. Die Line insgesamt hat einen rabenschwarzen Tag für Houston mit den Strafen. Kein Run-Game, wie gesagt. Und auch dann, wenn die Vikings gar nicht geblitzt haben, haben sie oft, fand ich, das nicht gut geblockt. Also ich weiß nicht, ob es ein Kommunikationsproblem war. Wir haben ganz viele Plays gesehen, wo Minnesota zwar vielleicht eine Seite der Formation so ein bisschen überlädt, aber eben nicht 5, 6 Leute bringt, sondern nur 4. Und dann trotzdem der Looper nach innen frei durchkommt und sie trotzdem mit 4 zum Quarter bekommen. Grenard hatte ein Monsterspiel gegen sein Ex-Team. Van Ginkel hatte wieder einen Sack. Das war, was die Vikings-Defense angeht, war das für mich nochmal ein anderer Auftritt als gegen die Niners. Nochmal ein stärkerer Auftritt, nochmal einer, wo ich beeindruckt rausgehe. Und Texans Offense für mich ist so, einige der Probleme, die sie haben, haben sich auf dieses Spiel übertragen, die sie auch letztes Jahr schon hatten. Und das ist für mich vor allem eben, was das Run-Game angeht. Ich meine, die Texans hatten kein einziges Rushing-First-Down in diesem Spiel. Die haben kein einziges Mal am Boden einen First-Down erzielt. Und auf der anderen Seite bin ich auch hier eher so, ich glaube nicht, dass du wahnsinnig viel, was die Texans-Offense angeht, aus dem Spiel mitnehmen kannst.
Wie viel können wir aus der Vikings-Offense aus diesem Spiel mitnehmen? Weil es war das wiederholte Mal, dass Sam Darnold eine richtig solide Partie macht. Also das war wirklich gut. Also ja, hin und wieder dann mal wild, aber es wurde nicht bestraft. Und er hat, ja, 4 Touchdowns geworfen, aber mit relativ geringem Aufwand letztendlich. Keine 200 Passing Yards dafür gebraucht. Hin und wieder auch ein kurzes Feld gehabt. Aber das zieht sich jetzt halt schon eine Weile so durch, dass Sam Darnold deutlich weniger Fehler macht, als wir das von ihm bisher kannten.
Er hat jede Woche diese 2, 3 Momente, ja, die halt genau, auch anders verlaufen könnten. Und manchmal werden die intercepted. Gegen die Niners hat er ja auch Turnover gehabt. Hier, ich habe es mir rausgeschrieben, also es war einmal dieser Fumble, den er hatte, wo der Ball nach hinten geht. Und nicht nur, dass der irgendwie, dann weiß ich nicht, also er wird natürlich nicht, wird nicht von den Texans nicht aufgehoben. Er geht aber auch nicht ins Aus, wo man dann irgendwie sagen würde, dann hast du irgendwie einen, weiß ich nicht, 5, 6 Yard Raumverlust, sondern Powell hebt den Ball auf und läuft einfach noch für 8, 9 Yards nach vorne. Also selbst daraus wurde ein positives Play. Und dann habe ich mir 2 Würfe aufgeschrieben, wo er Bälle in Double Coverage forciert hat und nicht bestraft wurde. Also ja, die Statline könnte auch ein bisschen anders aussehen. Es gibt diese Momente, es gab es in jedem Spiel. Also diese 2, 3 Momente kannst du wirklich so sagen. Aber
es sind halt nur 2, 3.
Also zum einen das und zum anderen, meine große Sorge für Minnesota war ja jetzt schon vor der Saison und dann auch in den spezifischen Matchups, allen voran letzte Woche vor dem Niners-Spiel, dass wenn er eben viel Druck über die Mitte kriegt, dass er dann noch viel mehr Fehler machen würde. Und das ist für mich die positivste Überraschung bisher, was Darnold angeht. Sein Pocket-Management. Ja. Weil ich finde, das habe ich bei ihm gar nicht kommen sehen. Das war immer eine Schwäche eigentlich von ihm. Und bisher macht er das dieses Jahr richtig, richtig gut. Er hat das hier auch wieder sehr, sehr gut gemanagt. Die Texans haben in der zweiten Hälfte deutlich mehr Zugriff bekommen mit dem Pass Rush, haben viel mehr Plays gemacht, haben vor allem diese Interior-Line-Schwachstellen eben auch dann attackieren können. Und Minnesota hat den Ball trotzdem bewegt. Jalen Naylor macht wieder einen Touchdown. Jetzt 3 Spiele, 3 Touchdowns für ihn. Der ist ein spannender Nummer-3-Receiver geworden. Ich meine, er war jetzt wieder die Nummer 2, weil Addison nicht gespielt hat. Aber wenn Addison zurückkommt, dann hast du auf einmal eine richtig spannende Nummer 3 dahinter. Und ja, also die Texans, ich fand, sie wurden defensiv stabiler im Laufe des Spiels. Aber zum einen, es war kein Vergleich zu dem, was sie gegen Chicago machen konnten mit ihrer Defensive Front. Ja. Und ich fand auch, dass sie es in der ersten Hälfte zu sehr schon verloren haben fast. Also 14-0 ist jetzt natürlich nicht verloren in dem Sinne, aber dass sie zweimal, klar, kurzes Feld, Vikings scoren beide Male, das ist dann auch ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich fand auch, sie haben zum Beispiel früh im Spiel Jefferson zu viele einfache Catches gegeben. Mhm. Der war oft irgendwie frei für 8, 9, 10 Yards, für ein neues First Down. Das hat auch so die Offense ein bisschen mehr ins Spiel gebracht. Und dann konnte Minnesota den Ball auch wieder einigermaßen laufen. Also Aaron Jones war es diese Woche, Ty Chandler war es letzte Woche der Beste, außer diese Woche war es wieder Aaron Jones. Sie kriegen mehr auch vom Run-Game. Diese Offense wirkt designmäßig einfach echt rund. Und sie kreieren offene Targets auf allen Ebenen. Sie binden ihre besten Spieler vielseitig in ihre Motions ein. Und Darnold, er bekommt einige einfache Completions, er setzt sie aber auch gut um. Und ich finde, wie gesagt, gerade was sein Pocket-Management angeht, deutlich über dem, was ich erwartet habe.
Die Denver Broncos haben ihren ersten Sieg geholt mit Bo Nix und das gegen ein 2-0-Team, gegen die Tampa Bay Buccaneers, die ihre erste Niederlage kassiert haben. Ziemlich überraschend, vor allem dann in der Höhe ist es ein 26-7, dass die Broncos da holen. Und ja, das war, glaube ich, der Best Case, den wir da gesehen haben für die Broncos, wenn Bo Nix solide spielt, kaum Fehler macht, den Ball gut verteilt, sogar für einen Touchdown läuft, sah relativ flink aus auf den Füßen. Das Run-Game funktioniert, ja. Die Defense war stark, 7 Sacks, 5 Tackles for Loss, eine Interception, einen Fumble geforced. Das war ein richtig rundes Spiel der Broncos und wenn sie daran anknüpfen, wird das nicht der letzte Sieg gewesen sein.
Ja, rundes Spiel und aber auch der Spielverlauf ja war ja quasi perfekt. Klar. Also der erste Drive war super. Da war Bo Nix 4 von 4 für 70 Yards. Der erste Drive sah richtig gut aus. Dann punten beide einmal und dann kriegen die Bucks den Ball. Baker Mayfield will einen forcieren zu Mike Evans, wirft Interception. Broncos kriegen den Ball zurück, schon an der 9-Yard-Line dann nach dem Interception-Return. Vermasseln es eigentlich fast. Auch hier wieder, Fourth Down Play Call, kurz vor der Endzone. Jaleel McLaughlin rettet das Ding, weil das war eigentlich ein Play, das komplett tot war. Ja. Aber sie kriegen es hin, sie kriegen einen Touchdown, führen 14-0 und daraus kam Tampa Bay dann nie zurück. Es war generell kein offensives Feuerwerk. Also, ich meine, die 26 Punkte für Denver sieht nett aus, aber das waren 4 Field Goals und eben dieser eine Touchdown-Drive über 9 Yards, also 19 der 26 Punkte. Plus dann dieser Opening Drive, der wie gesagt sehr, sehr gut war. Beide konnten den Ball nicht konstant bewegen. Bucks waren 3 von 11 bei Third Down, Broncos waren 4 von 13. Denver in Summe immer noch ein bisschen besser, den Ball auf jeden Fall bewegt. Ich meine, sie haben sich dann zumindest mit den Field Goals auch belohnt. Es war das beste Spiel von Bo Nix bisher, auch wenn er jetzt immer noch auf seinen ersten Touchdown-Pass wartet, aber hatte den Touchdown-Run eben beim ersten Drive. Generell fand ich ihn am Boden erstaunlich gut in dem Spiel, hat einiges am Boden gemacht. Aber auch hier muss man, finde ich, fairerweise sagen, nach dem ersten Drive, das Passing-Game war relativ überschaubar. Also ich habe es ja gerade gesagt, Bo Nix hatte 70 Yards beim ersten Drive, den Rest des Spiels noch gute 140 durch die Luft. Bucks haben versucht, ihn zu blitzen, haben ihn auch viel geblitzt, haben auch damit einige Probleme ihm gemacht. Wenn er Druck bekommen hat, fast gar keinen Ball angebracht, Bo Nix. Er hatte ein, zwei Mal Glück, hatte Glück früh im Spiel gegen den Blitz, dass er keine Interception geworfen hat bei Third Down, als er den komplett in den Rücken von Sutton wirft bei einem Crosser, wo er ihn eigentlich für einen First Down hatte. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass Sutton eine andere Route läuft. Im dritten Viertel nochmal hätte er eine Interception bei Third Down haben können, die Bucks nicht sichern konnten. Aber wenn er nicht geblitzt wurde, dann war er gut im Rhythmus. Und wenn er eine saubere Pocket hatte, war das weitestgehend gut im Rhythmus. Wie gesagt, als Runner war er gefährlich. Ich mochte seine frühen Würfe, also gerade bei diesem ersten Drive, ich glaube, es war ein Backshoulder-Ball auf Sutton, gleich beim ersten Wurf. Sehr, sehr gutes Timing. Dann hat er diesen Rainbow auf Reynolds gehabt, der zu Sutton zum Start ins zweite Viertel war. Vielleicht sein bester Wurf insgesamt, weil er da echt auch Zip reinpacken musste bei einer Outroute. Und danach war es eben, wie du gesagt hast, das, was man so ein bisschen auch erwarten kann von dieser Offense. Viel quick, viel kurz, viel Ball schnell raus. Genau, und das war halt auch das erste Spiel, in dem Denver den Ball am Boden mal ein bisschen bewegen konnte, was ja gegen Pittsburgh und Seattle gar nicht funktioniert hat.
Ja, mit unüberraschendem Personal.
Ja.
Tyler Beatty?
Richtig, Tyler Beatty.
70 Yards?
Hat man vielleicht auch nicht unbedingt kommen sehen. Aber ja, es war so das rundeste Spiel.
Er ist aber auch der Einzige, der den Ball so gut bewegen konnte. Ne? Hatte die meisten Carries und Javonte Williams und McLachlan nur mit 2,4 beziehungsweise 1,4 Yards pro Carry.
Ja, und Bo Nix halt. Also Nix war ja wirklich auch ein Faktor.
Bo Nix zieht die Statistik hoch, aber ja, der hat auch 9-mal den Ball mit den Füßen bewegt. Auf der anderen Seite, Tampa Bay Buccaneers, ganz schön abgekühlt. War das jetzt ein schlechtes Matchup? War die Defense zu stark? Oder ist dieser Baker Mayfield-Hype vorbei? Nach den ersten 2 Wochen sah es ja richtig gut aus.
Ja, wobei ich letzte Woche schon sagen würde, es war mehr das Ergebnis. Also sie haben in Detroit gewonnen, ist natürlich ein großer Sieg. Ganz klar, wenn du in Detroit bei einem NFC-Contender gewinnst. Aber geglänzt haben sie da ja auch schon.
Da konnte Baker Mayfield aber immer noch kreieren.
Da hat er einiges, da hat er am Boden auch ein bisschen was gemacht. Aber generell, auch da war ja schon vom Passing-Game, kam nicht so wahnsinnig viel. Auch da hatten sie schon die Probleme in der Offensive Line. Na, Aiden Hutchinson, was hatte der, 4,5 Sacks oder was es waren? Bucks konnten hier den Ball auch nicht konstant laufen. Bucky Irving, das war vielleicht so der eine positive Takeaway für diese Offense. Der war so ein bisschen Spark. Der hatte ich glaube, zwei längere Runs waren es. Seine Vision, finde ich, sieht tatsächlich auch einfach besser aus als die von Rashad White. Und war auch als Receiver einige Mal eingebunden. Also Bucky Irving war so ein kleiner Lichtblick. Mayfield war halt tough. Also keine Completion tief, hat gar nichts funktioniert. Wie gesagt, den Wurf zu Evans, den wollte er zwingen. Klar, Denver hat es defensiv gut gemacht. Diese 7 Sacks hast du schon angesprochen. Sie haben konstant Druck auch gemacht. Und klar, Brent Joseph, auch die blitzen viel. Also auch hier wussten wir, dass es auch einiges an Blitzes geben wird. Denver hat Baker Mayfield ungefähr bei der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Mit gar nicht so viel Erfolg. Aber wenn sie dann eben Rusher angetäuscht haben, sich haben zurückfallen lassen, da kamen eher dann die Fehler. Der Touchdown auf Godwin war ein toller Wurf. War auch ein toller Catch. Vielleicht das beste Play, was Baker hatte in dem Spiel. Wir sehen einfach ein paar Risse in der Offense der Bucks. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch drüber gesprochen gehabt, es war auch dieses Jahr wieder teilweise schon früh in der Saison zu sehen, dass sie eben in manchen Sachen sehr, sehr gut waren, die oft nicht sich so übertragen, gerade was Third Down und sowas angeht. Und wenn du dann eben mehr in negative Situationen kommst und oder einfach auch solche Spiele hast, wo die Offensive Line nicht gut funktioniert, dann kommst du auch mal schnell in so eine Situation, wo dann offensiv gar nichts mehr geht. Und ich fand, Baker war auch eher unruhig in der Pocket, fand auch ein paar Mal, war er zögerlich in seinen Reads, ein paar Bälle, die er in Fenster geworfen hat, die halt nicht da waren. Es war letzte Woche schon unrund, jetzt gegen eine schnelle, aggressive Broncos-Defense hat sich das fortgesetzt. Und für mich, also unterm Strich, die Broncos waren so, wie ich es mir vorstelle. Tougher Offensive Line, solides Run-Game, Game-Manager auf Quarterback, der vielleicht nicht glänzt, aber effizient ist. Und dann eine Defense, die Big Plays macht, die blitzen kann, die Speed hat, die aggressiv sein kann. Es war für mich aber auch so ein bisschen ein Reality-Check für beide Teams. Also ich glaube, Denver ist nicht so schlecht, wie die ersten beiden Wochen den Anschein gemacht haben. Wenn sie offensiv halbwegs einen Floor bekommen, dann sind die zumindest kompetent. Und die Bucks sind wahrscheinlich nicht so gut, wie dieser 2-0-Start aussah, gerade wie dieser Sieg in Detroit aussah. Heißt jetzt nicht, dass die Bucks komplett einbrechen. Heißt jetzt auch nicht, dass ich perspektivisch für die Saison die Broncos als stärker sehe als Tampa Bay oder sowas. Aber ich glaube, diese beiden Teams sind Big Picture betrachtet näher beieinander, als vielleicht die ersten beiden Wochen den Anschein hatten. Und das war dann so ein kleiner Reality-Check vielleicht für beide.
Wir sprechen gleich noch über die beiden Monday-Night-Game, die noch ausstehen. Vorher die Ergebnisse, die es sonst noch so gab. Du hast die Giants schon angesprochen, Riesen-Upset gegen die Cleveland Browns. Malik Nabers Show. Das hatte ich doch gefreut, oder?
Also man muss ja ehrlich sagen, wer das Cardinals-Spiel gestern geschaut hat sie haben es versucht, diese Kyler Murray und Marvin Harrison-Connection wieder zu beleben. Aber du merkst einfach, die Art und Weise, wie Marvin Harrison in dieser Offense eingesetzt wird, ist noch viel mehr abhängig davon, dass Timing und dieses komplett auf einer Wellenlänge sein, das muss sich erst noch mehr entwickeln. Bei Nabers, finde ich, siehst du einfach, der kommt da rein und ist halt einfach eine Naturgewalt. Also der ist sofort der Mittelpunkt dieser Offense, der macht Plays überall, der hat dieses unfassbare Play an der Sideline, wo er einfach in den dritten Stock hochspringt. Also bisher, ich fühle mich gut mit meinen Neighbors Pre-Draft-Takes auf jeden Fall.
Absolut fair, absolut fair. Er hat sie so im Rucksack, wie ich das nicht erwartet habe. 21-15 gewinnen sie. Dann Malik Willis Revenge Game 30-14 gegen die Titans. Die Bears verlieren mal wieder. Das war ein, ja, wie soll man das nennen? Shitshow ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber.
Ja, aber zäh war es schon.
Boah. Wer macht weniger Turnover? Die Bears oder die Colts? Die Colts gewinnen am Ende gegen die Bears.
Ja, aus dem Spiel, wo einfach keiner einen offensiven Rhythmus hatte. Also überhaupt gar nicht. Da war wirklich auf beiden Seiten. Und da gibt es viele Argumente für. Wir werden zumindest, glaube ich, über die Colts werden auf jeden Fall am Donnerstag sprechen. Bears hatten wir ja letzte Woche. Aber das war auch das wieder ein Spiel für mich, wo ich rausgehe. Ich habe auf Twitter ein bisschen was dazu geschrieben. Und Caleb Williams für mich das geringste Problem dieser Offense ist.
Die Eagles beenden die Serie der New Orleans Saints und gewinnen knapp mit 15-12. Ich bin gespannt, wie das mit der Saints Offense weitergeht. Du hast ein paar Nachrichten von mir bei WhatsApp bekommen. Noch? Es ist genauso wie die Overreaction in die positive Richtung, will ich jetzt nicht in die negative Richtung overreacten. Ja. Aber Derek Carr, tiefe Bälle waren plötzlich nicht mehr da. Rashid Shaheed, 5 Targets, 0 Catches. Mal sehen, wie das weitergeht. Die Chargers verlieren gegen die Steelers, die 3-0 stehen.
Ja. Also Chargers hier in dem Spiel, wir wussten, dass das eine eine heikle Nummer wird dann mit der Knöchelverletzung von Justin Herbert, die er sich dann ja auch erneut verletzt hat im Spiel. Der musste dann raus. Taylor Heinicke kam rein. Ich glaube, beide Offensive Tackles bei den Chargers haben sich verletzt in dem Spiel. Das heißt, da muss man mal ein bisschen ein Lazarett anschauen. Und Pittsburgh gewinnt halt Spiele, wie Pittsburgh Spiele gewinnt. Der Unterschied ist, dieses Jahr gewinnen gefühlt oder müssen viele Teams auf diese Art Spiele gewinnen. Und Pittsburgh ist halt ziemlich gut darin.
Die Dolphins verlieren gegen die Seahawks deutlich mit 24-3 bzw. 3-24 mit Skylar Thompson ohne Chance und dann ohne Skylar Thompson noch weniger Chancen. Die Ravens machen es am Ende spannend, aber gewinnen gegen die Dallas Cowboys. Die 49ers haben wir drüber gesprochen, verlieren gegen die Rams und du hast gerade schon über die Cardinals gesprochen. Die verlieren gegen die Detroit Lions. Dann haben wir heute noch ein Spiel der Gegensätze. Die 0-2 Jaguars gegen die 2-0 Bills. Und wenn wir bedenken, dass die Jaguars schon aus einer schlechten Phase in der letzten Saison kommen oder kamen, wenn die jetzt 0-3 stehen, wie lange hat Doug Peterson noch?
Habe ich mich ehrlich auch schon gefragt. Ich glaube, dass das, dass die Reißleine, ich weiß nicht, ob sie es in-Season machen würden, aber die Reißleine ist, glaube ich, schon in der Hand. Ähnlich wie in Dallas. Ich glaube, auch da ist die Reißleine schon, Jerry Jones hat sie schon einmal um die Hand gewickelt. Jacksonville ist halt einfach unfassbar frustrierend. Also auch die, also wenn wir jetzt einfach nur mal die Offense fallen. Die Offense gegen Miami in Woche 1 fummeln sie das weg, buchstäblich. Wenn Travis Etienne da nicht den Ball kurz vor der Goal-Line fummelt, dann glaube ich, gewinnen die Jacks das.
Ja, trotzdem, das hast du schon mehrfach erwähnt. Ja, warte, stimme ich dir zu.
Ich komme gleich weiter. Gegen die Browns letzte Woche, 1 von 4 in der Red Zone, verschossenes Field Goal von der 25, wieder 3 Drops. Trevor Lawrence hat nach dem Spiel gesagt, we suck right now. Und das von Trevor Lawrence zu hören, der gefühlt, also jetzt wirklich kein Lautsprecher ist, sagt, glaube ich, auch schon einiges aus. Man hat wieder das Gefühl, wenn die Jaguars so wären, wie das, was wir vorhin über die Chiefs gesagt haben. So die gewinnen halt solche Spiele, die Jaguars verlieren halt solche Spiele. Um das mal an einer Statistik auch noch festzumachen, keine Offense hatte über die ersten beiden Wochen mehr explosive Plays, also Plays über 20 plus Yards, als Jacksonville. 12 hatten die in den ersten beiden Spielen. Aber die Konstanz, das Down-for-Down-Play, das Red-Zone-Play, das killt sie halt komplett. Und dann, klar, die große Schwachstelle offensiv ist die Offensive Line. Die war einfach nicht gut bisher. Die Bills-Front sieht eine ganze Ecke stärker aus als vor der Saison gedacht. Von Miller sieht deutlich besser aus als gedacht. Das wird ihnen wahrscheinlich Probleme bereiten. Evan Engram wird nicht spielen. Der ist verletzt. Das heißt, es muss eigentlich ein Christian Kirk-Spiel werden, der aber auch echt keinen guten Start in die Saison hatte.
Ja, warum ich das nochmal so, dieses Etienne-Play herausnehmen wollte. Für mich ist das eine zu leichte Ausrede zu sagen, ja, wenn sie da gescored hätten, dann hätten sie wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Sie haben zu dem Zeitpunkt immer noch ein Two-Possession-Game gehabt und mit 17-7 geführt. Das total, kann man dann trotzdem noch gewinnen. Ja?
Klar, auf jeden Fall.
Also, klar, wäre es wahrscheinlich nicht passiert, wenn sie gescored hätten, aber trotzdem bist du eben noch 10 Punkte in Führung.
Es war so dieser typische, auch so, das ist so typisch Jacksonville dann, sie haben diesen Fumble und ich glaube 2 Plays später oder so war dann dieser 80-Yard-Touchdown von Tyreek Hill. Das ist so halt, ja, Glückwunsch dazu. Bills Offense ist nicht ganz so explosiv wie die Dolphins Offense. Ich fand die auch gegen Miami letzte Woche ein bisschen holprig, sie hatten einen guten Drive, sonst haben sie viel Off-Turnover gescored. Aber dann hast du halt wieder Allen, der halt so 2, 3 Monsterpässe bringt, diesen einen auf Shakir in Mini-Fenster über die Mitte, hatte den spät, ganz spät im Down außerhalb der Pocket bei 3. und 12 zu Ty Johnson. Das Passing-Game für mich immer noch so mit einigen Fragezeichen für Buffalo. Sie verteilen den Ball gut, aber wir hatten ja darüber gesprochen, wie gut oder wie weit bringt dich das, wenn du zwar den Ball gut verteilst, aber irgendwie keiner der Passcatcher so richtig gut ist. Gleichzeitig, wenn sie den Ball so effizient verteilen und dann den Ball so laufen wie jetzt und mit Allen eben, der immer ein paar Plays machen kann, ist es schwer ausrechenbar, ist es schwer zu verteidigen. Die gute Nachricht hier mal aus Jaguars Sicht ist, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Szenario gibt, in dem Jacksonville diese Bills-Offense einigermaßen eindimensional macht, weil wir haben dieses Dolphins-Spiel in Woche 1 gehabt, wo Jaguars den Ball sehr, sehr gut, den Run sehr, sehr gut verteidigt haben. Gegen Cleveland letzte Woche haben sie 1, 2 Big Plays zugelassen, aber sonst auch den Run gut verteidigt. Sie wollen viel Man-Coverage spielen. Sie haben Tyson Campbell gerade nicht. Ich bin gespannt, wie sie es in Coverage standhalten, weil sie haben 2 gute Cover-Linebacker mit Devin Lloyd und Oluokun. Das wird helfen gegen Kincaid, James Cook, Gleichzeitig glaube ich halt auch zwei Sachen. Zum einen, ich mag Keon Coleman hier in dem Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein kleines Breakout-Spiel wird für ihn, einfach vom Matchup her. Und dann der andere Punkt, wenn die Jaguars viel in Man-Coverage sind, glaube ich, dass Josh Allen viel laufen wird.
Das ist Monday Night Game Nummer 1. Monday Night Game Nummer 2, da ist auch jede Menge Druck drauf. Und zwar bei den Cincinnati Bengals allen voran. Die stehen nämlich nach den Niederlagen gegen die Patriots und die Chiefs 0-2. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht auch noch gegen die Washington Commanders verliert. Die stehen 1-1. Und man kann über die Rookie-Quarterbacks sagen, was man will. Und man kann auch über Jaden Daniels sagen, was man will. Aber ich hätte vor der Woche gesagt, er ist zumindest der beste Rookie-Quarterback aktuell.
Ich find's super schwer, ihn zu bewerten, weil sie diese Offense spielen, die.
Es liegt auch nicht unbedingt an ihm, dass ich zu diesem Schluss gekommen bin, eher an den anderen. Aber ich finde, er schlägt sich noch am besten.
Also, wenn du mich jetzt fragst, wer spielt am besten, würde ich immer noch Caleb Williams nennen. Drüber.
Wirklich?
Ja.
Also, so, ja. Weil du so ein Sucker für Scramble Big Plays bist.
Dann würde ich doch Jaden Daniels nennen.
Ja, aber der macht ja wenigstens die Fehler dann nicht. Der wirft ja den Ball dann nicht nach 50 Meter Sprint
ist
den Verteidiger
fair,
in die Arme.
Ist fair, aber ich finde Jaden Daniels in dieser Offense, also ich weiß gar nicht, wie ich diese Offense bewerten soll.
Ja, ich auch nicht.
Der hatte 72 Dropbacks bisher. Von diesen 72 Dropbacks waren 19 Screens.
Ja.
Und diese Screens sind halt nicht mal effizient. Daniels Screens gehen für 4,3 Yards pro Pass. Ich weiß nicht, das ist so eine Offense, mit der ich nicht viel anfangen kann. Und dann, sie haben am Boden natürlich, kriegen sie vom Quarterback-Run-Game einiges. Sie sind ultra inkonstant trotzdem mit dem Run-Game. Der Split ist wild, den sie haben. Jetzt ist natürlich nach den ersten beiden Spieltagen, jetzt die Woche 3 der anderen Teams nicht mit einberechnet. Nach den ersten beiden Spieltagen waren sie die Nummer 4 Rushing Offense nach EPA pro Play, aber nur Platz 18 nach Success Rate am Boden. Lässt sich relativ leicht erklären. Quarterback Runs sind gefährlich, ist aber halt auch Boom or Bust und das normale Run Game ist okay. Da bin ich gespannt, ob sie hier ansetzen können, weil das ist ihre beste Chance offensiv gegen diese Bengals Front.
Das hätte ich sowieso auch nochmal zur Sprache gebracht. Letzte Woche 215 Yards, eben mit den Runs natürlich von Jaden Daniels, aber auch ein Brian Robinson mit über 130 und fast 8 im Schnitt. Und die Bengals sind da anfällig. Also die Chiefs konnten einigermaßen laufen und die Patriots, wenn ich mich richtig erinnere, davor die Woche auch. Also das könnte schon der Weg sein für die Commanders, um hier den Ball zu bewegen.
Es ist halt, glaube ich, der einzige Weg. Und,
fair.
Und dann ist eben die Frage auf der anderen Seite des Balls, ist es das Get-Right-Spiel für die Bengals-Offense? Und wenn es wird, dann reicht wahrscheinlich, wenn die Commanders den Ball einigermaßen gut laufen, reicht es wahrscheinlich nicht.
Klingt aber Terry so, McLaurin macht ja heute mindestens also den haben sie zu wenig eingebunden in den ersten Spielen, deswegen werden sie den vermehrt suchen und deswegen macht er dann so 80 Yards und ein Touchdown. Reicht das für 14 Fantasy-Punkte, die ich gegen dich brauche?
Also so wie dieser Spieltag für mich lief in Predictions und Fantasy.
Wie bist du im Tippspiel? Sag mal ehrlich, weil ich sag mal so, bei Kenny Pickett bist du 0 von 2. Ich habe dich überholt diese Woche, weil ich 2 von 2 bin. Aber im Tippspiel?
Müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Also ich weiß, dass
wir haben Zeit. Ich bin in Köln, sagen. Ich warte hier auf die Baller League. Das dauert noch 2 Stunden, bis es da losgeht. Ich habe Zeit.
Im Tippspiel diese Woche bin ich 5-9.
Ja.
Wo bist du denn?
6-8.
Naja.
Die Panthers wahrscheinlich.
Hast du die Panthers genommen? Stark.
Ja, klar, habe ich doch gesagt. Gut. Ich war richtig optimistisch. Das war klar, dass Andy Dalton so spielt. Das war irgendwie klar. Nicht, dass er das jetzt jede Woche so macht, aber in diesem Spiel gegen die Raiders. Wie auch immer, wir sind abgedriftet von dem Commander-Spiel. Wie gesagt, also die müssen irgendwie Terry McLaurin besser mit einbinden. Das war bisher
total.
Das war viel zu wenig, gemessen daran, wie gut dieser Mann sein kann. Und ja, das hängt natürlich an Jaden Daniels. Aber für mich der große Unterschied ist halt einfach, er macht nicht diese katastrophalen Fehler, die Caleb Williams macht. Die ist jetzt kein Rookie mehr, aber die Will Levis jede Woche macht beispielsweise. Diese wilden Fehler, die Bryce Young gemacht hat. Und wenn er jetzt noch halt eben ein bisschen mehr dann auch macht, ein bisschen mehr im Passspiel kreieren kann, dann bin ich gespannt, wie es aussehen kann. Aber klar, die Bengals, ich habe es jetzt eben gar nicht bei den Bills gegen die Jaguars gesagt, die Bills sind natürlich, ja, haushoch ist übertrieben, aber großer Favorit bei den Buchmachern. Mhm. Und bei diesem Spiel ist es sogar noch deutlicher, die Bengals sind klar vorne.
Ja, es sieht so aus, als würde Higgins sein Saisondebüt geben. Mhm. Zumindest war da jetzt einiges an Optimismus. Bis ihr das hört, vielleicht wissen wir da sogar schon irgendwas klarer noch. Das wäre natürlich ein mega Boost für diese Bengals-Offense, die gegen Kansas City schon deutlich besser aussah. Aber die strukturellen Fragezeichen bleiben ja. Es läuft in erster Linie viel über die Playmaker. Und wenn der Nummer-2-Playmaker nicht dabei ist, dann wird es einfach schwieriger. Wo die Chiefs-Defense den Bengals vor allem Probleme bereitet hat, ist, wenn sie geblitzt haben, was auch wieder Sinn ergibt, weil Cincinnati da schematisch nicht so viele Antworten hat. Und dann halt, wenn dann Jamar Chase nicht gewinnt, dann sind die Optionen einfach überschaubar. Gesicki ist dann auf einmal irgendwie ein wichtiger Spieler. Burrow wurde gegen die Chiefs 12-mal geblitzt, 5 Yards gerade mal pro Pass und wurde 2-mal gesackt. Sie haben dann eben auch kein Run-Game, auf das sie sich stützen können, was dann auch wieder damit zusammenhängt, dass die Line nicht so gut ist, vor allem was das Run-Blocking angeht. Hier ist halt der Gegner einfach, muss man hier, also das, wenn die Bengals hier ihre Offense ins Rollen kriegen, dann müssen wir echt irgendwie nächste Woche nochmal oder am Donnerstag nochmal drüber reden. Washingtons Defense ist vielleicht die schlechteste in der NFL. Also die konnten gegen die Giants mit der Front nicht viel ausrichten, die spielen. Dahinter spielen sie relativ viel Man-Coverage und das nicht gerade erfolgreich. Sie haben einfach nicht die Qualität auf allen drei Leveln. Und die Bengals sollten hier eigentlich, vor allem wenn sie Higgins haben, eigentlich sollten die Bengals hier offensiv ihr klar bestes Saisonspiel haben.
Diese Woche sollte in der NFL einiges eigentlich passieren. Und ist dann ganz anders gekommen. Mal sehen, wie es heute Nacht aussieht. Das eine geht um 1.30 Uhr deutscher Zeit los, das andere um 2.15 Uhr. Das war unser Moon-Talk für Woche Nummer 3. Wir hören uns morgen wieder mit einem exklusiven Mailback bei RTL Plus. Fragen haben wir schon gesammelt im Laufe des Dienstags. Eher gegen Abend kommt dann die Folge raus. Hört da gerne rein. Wir werden euch am Donnerstag natürlich auch noch mal dran erinnern, wenn wir auf Woche 4 gucken. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.